strahlt sein Lächeln über mir. So hoch. Ja. Ich kann es nicht begreifen, aber es ist so. Seine Gnade ist größer als meine Vorstellung. Halleluja. Dank sei dir, Herr Jesus, dass wir so vor dir sein dürfen und wissen, dass du uns lieb hast, dass wir wertvoll sind in deinen Augen, darüber freuen wir uns und danken dir für deine Gegenwart, die nicht nur heute gilt, sondern für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Wir preisen dich und wir beten dich an und freuen uns über deine Liebe, über deine Gnade, die täglich neu ist. Dank sei dir dafür. Amen. Den Predigttext finden wir heute in 1. Petrus 5, in Versen 5c bis 11. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselbe Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollzieht. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. In der Vorbereitung der Predigt fand ich eine Aussage, die mich bewegt hat und die Grundlage für diese Predigt ist. Da war überschrieben: Spüren wir die gewaltige Hand Gottes. Wir sollen uns erstens unter sie beugen, zweitens mit ihr wehren, drittens in sie fallen lassen. Petrus schreibt an die von Gott Erwählten, die in der Fremde in dieser Welt verstreut sind. Das war zur damaligen Zeit die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. Und er spricht weiter von den Auserwählten, die ihr Leben Christus unterstellt haben und die jetzt auf ganz unterschiedliche Art und Weise Prüfungen erfahren haben. Manches Schwere durch erleiden und erdulden müssen. Nachfolge also nicht nur ein Weg auf so sonnigen Höhenwegen. Da wird gleich zu Anfang des Briefes ein Bild gebraucht vom Gold im Feuer, das im Schmelzofen gereinigt wird. Ich denke, so ergeht es auch dem Glauben, der ja viel wertvoller ist als Gold, aber in gleicher Weise auf seine Echtheit geprüft wird. War uns das klar, als wir uns für Jesus entschieden haben? Als ich mich mit 12 Jahren für Jesus entschieden habe, wusste ich nicht, was so in meinem Leben auf mich zukommt, was alles passieren wird, welche Konsequenzen das bringen wird, meine Entscheidung für Jesus. Aber wir finden es in der Bibel, Markus 8, Vers 34, wer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Sein Kreuz, mein Kreuz auf mich und folge mir nach. In Lukas 9, 23 heißt es täglich. Was heißt das für mich, mein Kreuz aufzunehmen und Jesus nachzufolgen? Für manchen Jünger war es tatsächlich eine Kreuzigung. Sie haben es ganz konkret so auch erfahren, wie Jesus es erfahren haben und sind gestorben dort am Kreuz. Und für viele Christen in Asien und in vielen anderen Ländern, wo vielfach auch leider der muslimische Glaube vorherrscht, ist Verfolgung, Unterdrückung immer noch aktuell. In der Bibel wird also deutlich davon gesprochen, was Nachfolge bedeutet. Die Bibel verschweigt es nicht. Das hat Konsequenzen. Es wird etwas auf uns zukommen können, was uns nicht passt. Ja, wie die Christen, die Petrus hier in 1. Petrus 1 anspricht, werden wir zu Fremdlingen in dieser Welt. Ich hoffe nicht, weil wir so verrückte Ansichten vertreten, werden wir zu Fremdlingen in dieser Welt. Aber ich denke mal, das haben viele von uns erfahren, da wo Jesus bezeugen, okay, da denken die Leute oder sagen es auch, drücken es auch, ein bisschen verrückt. Wenn wir an Jesus Christus glauben und das bezeugen, dass er für mich gestorben ist dort am Kreuz, dass er mir vergeben hat. Ja, es gibt noch viele andere verrückte Vorstellungen in dieser Welt. Dass Jesus eine Kuh, nein, dass Gott eine Kuh ist, von Jesus wird da ja nicht gesprochen, dass Gott eine Kuh ist, die angebetet werden muss. Oder Bill und Melinda Gates mit ihrer Foundation die Weltregierung anstreben. Und sicherlich gibt es noch viele andere Meinungen, die wir als Fake News bezeichnen können. Johannes 15, Vers 19 spricht Jesus davon, dass uns die Welt hassen wird, weil Christus uns erwählt hat. Und wir nicht mehr Teil dieser Welt sind, dieser Weltzeit, dieser Weltbewegung. Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, hat es sich mit Sicherheit nicht vorstellen können, dass er einmal zum Weg des Galgen gehen wird, weil er seinen Glauben gelebt hat in den 40er Jahren, letzten Jahrhundert. Sind wir bereit, uns unter der Hand Gottes zu beugen, egal was auf uns zukommt. Wir beten im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Und in Jakobus 1, Vers 13 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Ich kann diesen Zwiespalt nicht auflösen. Vielleicht der Christian. Aber so viele Dinge, die verstehe ich nicht. Da verstehe ich auch Gottes Handeln nicht, weil ich nicht weiß, was wirklich dahinter steht. Was der Grund ist, dass Menschen Leid tragen und negative Erfahrungen auch hineinkommen. Aber was auch immer in der Christenheit und auch uns, mir ganz persönlich auferlegt wird, ich denke, darin ist Gottes Hand wirksam, die schwer lastend sein kann auf unserem Leben, aber die in gleicher Weise auch durchtragen kann durch all die Schwierigkeiten und Probleme unseres Lebens. Was heißt das, sich zu beugen? Sicherlich nicht unkritisch sich treiben zu lassen in dieser Welt, in dem Lauf dieser Welt, unkritisch auch mit den Fragen nach Corona umzugehen oder sich den vorherrschenden Meinungen der Medien fügen. Wir sind Gäste und Fremde in dieser Welt. Und so sagt Petrus das auch in 2,11, aber wir sind keine verschlafenen Spießer. Die bekennen vor der Welt, wem sie gehören, an wen sie glauben, wer für sie gestorben ist und Realität ist. Und sind auch bereit, über ihren Glauben und Hoffnung Rechenschaft abzugeben. Und hier und da auch bereit, Hartes und Beschwerliches auf sich zu nehmen, aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unseres Zeugnisses. Sind wir wirklich bereit, Opfer zu bringen? Ich denke, dass Menschen ohne Jesus vielfach, wenn sie überzeugt sind von einer Sache, sich einsetzen und sie versuchen durchzusetzen und versuchen, sie zu leben. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich das bei den Gläubigen, dass sie sich nicht so bereit sind, sich einzugeben. Sind wir wirklich bereit, uns so zu beugen unter Gott? Sind wir bereit, niedrig, demütig, bescheiden zu leben und uns somit auch unter Gott zu beugen? Ich denke, das kennen wir alle, wir wollen lieber oben sein. Crème de la Crème. Aber in Lukas 1, Vers 52 heißt es, er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Es geht nicht um eine zur Schau gestellte Demutshaltung oder Bescheidenheit ganz dick aufzutragen. Bist du bereit, von deinem Thron herunterzusteigen? Seid besonnen und wachsam, heißt es hier in Vers 8. Auch nicht um jeden Preis oben sein wollen, sondern dass ich mich für die Ziele Gottes und seiner Menschen einsetze und bereit bin, mich einzusetzen und mich nicht vergrabe oder zurückziehe. Dass ich auch die damit verbundenen Opfer nicht scheue und auf diesem Weg mich unter seine mächtige Hand beuge. Das gilt es auch in den Bewährungen unseres Glaubens. Und die können hart sein. Die können wirklich hart sein. Und manch einer ist da schon auf der Strecke geblieben, hat nicht mehr an Gott geglaubt und glauben können. Ich denke, da gibt es keinen Automatismus in der einmaligen Entscheidung für Jesus. Einmal entschieden, immer für Jesus. Ja, die Entscheidung muss immer wieder neu getroffen werden. Einmal, denke ich, reicht nicht aus. Das bringt uns nicht zum Ende. Spüren wir Gottes gewaltige Hand? Und deshalb ist auch der gute Zuspruch, den der Apostel den Christen hier gibt, immer wieder nötig. Was ist das für ein Gott, unter dessen Machthand wir uns beugen sollen? In Vers 10 heißt es, er hat euch und auch uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Was heißt das, berufen zu sein? Was hat dieser Gott, der es in seinen bestimmt hat, eine kleine Zeit zu leiden, mit all dem vor? Er will uns fähig machen, tauglich machen, ausbilden, fit machen. Das ist in diesem griechischen Begriff mit enthalten. Er will stärken und kräftigen und nicht nur durch das Leid, sondern auch im Leid, sodass wir seine Hilfe spüren. Seine Hand belastet nicht nur, sondern sie packt auch fest zu und stärkt. Wir sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Den Gott, der für uns ist, haben wir immer vor uns. Es mag sein, dass die Christen das nicht immer realisieren und wissen, in welchen Problemen sie auch immer stecken, aber eins ist real. Lass dich in die Hände Gottes fallen. Er fängt dich auf und erhält dich. Lass dich in die Hände Gottes fallen, immer wieder neu. Als zweites spüren wir Gottes gewaltige Hand, wir sollen uns mit ihr wehren. Vers 8 betritt eine Figur die Szene, mit der wir eigentlich als Christen nichts zu tun haben wollen. Die Bibel spricht hier vom Widersacher. Seid nüchtern und wacht, der Widersacher, euer Teufel, geht umher. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich denke, von klein auf sind wir mit dieser Figur konfrontiert. Kasperle-Theater, so als Kasper-Figur, hier und da gemalt Mensch mit Pferdefuß oder wie auch immer dargestellt. Das heißt, die Attribute des Fürchterlichen werden lächerlich gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen die Macht der Finsternis Satan abtun einfach und mit seiner Realität gar nicht mehr rechnen. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist der Teufel oder steht der Teufel als Pseudonym für das Böse, ohne ihn als Widersacher Gottes zu sehen und mit ihm zu rechnen. Da, wo Menschen schreckliche Dinge tun, töten, morden oder was wir noch alles an Negativen aufzählen können, werden das vielfach der Psyche des Menschen zugeschrieben. Und man sieht gar nicht mehr, dass eine Macht dahinter steht, die führt, die bestimmt, die leitet. Und auch wer nicht an Gott glaubt, lebt hier auf dieser Erde nicht in einem luftleeren Raum. Auch wenn die Regierenden viel Macht haben, ist es die Frage, wer sie antreibt, wer sie motiviert, entsprechend zu handeln, entsprechende Gesetze zu erstellen. Und umso wichtiger ist es, dass die Regierenden nach dem Willen Gottes handeln und in der Liebe Jesu auch die Gesetze entsprechend formulieren und gestalten. Und deshalb ist es für uns als Gläubige nötig und notwendig, auch immer wieder für sie zu beten, damit sie wirklich weise Entscheidungen treffen. Und wir vielfach mit diesem Widersacher nicht rechnen. Ich denke, damit müssen wir rechnen, ganz konkret, mit dem Widersacher, weil er uns von Gott trennen will. Er will die Macht haben, auch in dieser Welt. Und Menschen, die sich für Jesus entscheiden, werden das ganz konkret auch erfahren. Und vor allem die, die sich beschäftigt haben mit Handlesen, Kartenlegen und Pendeln oder was auch immer man noch da in diesem Bereich tun kann, auf der Kirmes oder sonst wo, mit Freunden oder unter Freunden, da sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil wir in einem Bereich da sind, der nicht göttlich ist, wo wir nach Dingen fragen, die alles andere als göttlich sind. Und da, wo Menschen sich mit Okkultem, Magie und Satanismus beschäftigt haben, kann es sein, dass da, wo sie sich für Jesus entscheiden, enorme Probleme haben und sie das gar nicht so einfach können. Wenn wir in die Bibel hineinschauen im Neuen Testament und sehen, dass Jesus Menschen wirklich freisprechen musste, damit sie frei werden und sie befreien musste von der Macht Satans, von der Macht der Finsternis, die sie festhielt. Ohne Jesus wären sie nicht frei geworden. Das Böse in dieser Welt ist nicht nur mein Böses oder unser Böses, so wahr das leider auch ist, sondern immer zugleich auch ein übergreifendes Böse in Form des Widersachers Gottes. Und diese unsichtbare Macht ist so schrecklich, weil sie die Menschen unfrei macht. Unfrei macht, nach Gewissen und Vernunft zu entscheiden. Beim Ausleger konnte ich voll seine Meinung teilen. Er sprach davon, dass dieser immer mehr steigernde und aller Vernunft widerstreitende weltweite Rüstungswahnsinn satanisch ist. Vernünftig ist das nicht. Vernünftig wäre alles andere, Frieden zu finden, Frieden zu schaffen, miteinander zu reden. Nein, der Teufel ist keine mythologische Gruselfigur, sondern eine Macht, die darauf aus ist, zu verführen, zu verklagen, Misstrauen zu säen und letztlich darauf aus, zu vernichten, zu trennen und zu vernichten. Und der Teufel nutzt die menschlichen Schwächen aus und tritt selbst nach 2. Korinther 11, Vers 14 fromm auf als Engel des Lichts. Und ich denke, da müssen wir schon aufpassen. Und da ist es nötig, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit leitet und Erkenntnis schenkt, zu unterscheiden, was wirklich göttlich und dämonisch ist und Macht Satans ist. Er hat im Moment noch die Freiheit, frei zu handeln, soweit Gott ihm diese Freiheit gibt. Ich weiß es nicht. Gott redet an dieser Stelle nicht mit mir. Aber anscheinend hat er noch viel Macht, in dieser Welt zu handeln. Und am Ende dieser Tage wird diese Freiheit zu Ende sein, wird er keine Macht mehr haben. Seine Macht ist schon gebrochen am Kreuz auf Golgatha. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Und deshalb gilt es zu widerstehen. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Weil Christus da ist, weil Christus uns befreit hat von dieser Macht und wir Christus, Jesus Christus gehören und uns von ihm leiten lassen. Deshalb ist es möglich, ihm zu widerstehen, weil er permanent versucht, uns von Gott wegzubringen. Das ist sein Ziel. Und ich denke mal, das kennt jeder von uns, ein schlechtes Gewissen. Das kommt immer wieder, fallen wir auf bestimmte Dinge rein oder tun etwas, was wieder göttlich ist. Und das ist sein Hauptanliegen, ein schlechtes Gewissen zu machen, dass wir mehr auf unsere Schuld, dass wir mehr auf unser Versagen blicken, als auf das, was Jesus Christus dort errungen und bewirkt hat am Kreuz auf Golgatha. Dass wir nicht die Vergebung in Anspruch nehmen, die wir möglich machen können, die wir gebrauchen und nutzen können. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und das gilt es immer wieder neu auch zu praktizieren. Ein Ausleger schrieb, gefährlich ist die heimlich unheimliche Macht, die äußere Leiden und Bewährungsproben umfunktioniert zur Glaubensanfechtung. Todkrank zu sein ist nicht das Schlimmste. Darin an Gott irre zu werden, das ist das Schlimmste. An Gott irre zu werden. Da, wo wir in Probleme und Schwierigkeiten hineinkommen. Das Schlimmste also nicht die Leiden und Bewährungsproben, so schlimm sie auch sein mögen. Ich will das nicht verharmlosen. Leid, Krankheit, Schmerzen sind schlimm. Aber das Schlimmste ist, an Gott, an seiner Liebe und Gnade irre zu werden. Daran vorbeizuleben, dass weiß ich nicht, zu verachten. Mir fallen dazu zwei Frauen ein, die in unserer Gemeinde waren, Teil unserer Gemeinde waren, Krebs hatten, viele Schmerzen, viel Not hatten in ihrem Leben, aber soweit mir bezeugt wurde, bis zum Schluss an Jesus festgehalten haben. Nicht daran irre geworden sind, an ihren Schmerzen, an ihrer Not, die sie hatten, ganz konkret, sondern festgehalten haben bis zum Schluss. Der Widersacher, der hier durch den Text entlarvt wird, dass er umherstreift wie ein brüllender Löwe, soll uns nicht Angst machen. Wir sind darin nicht allein. Weltweit sind diese Leiden, die Menschen erfahren und zur Gemeinde Jesu gehören. Auch darin gilt es, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Aber in all dem kämpfen wir nicht allein. Gott selbst, 1. Petrus 5, Vers 10, wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Drittens, spüren wir Gottes gewaltige Hand. Wir sollen uns in sie fallen lassen. Im Vers 7 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch oder ihm liegt an euch. Ich denke, es gibt niemanden, der noch nicht gesorgt hat oder besorgt war. Mein beruflicher Lebensweg war alles andere als sorgenfrei. Da gab es Arbeitslosigkeit, da gab es Jobs, die unter meiner Qualifikation lagen. Da gab es Jobs und Herausforderungen, berufliche Herausforderungen waren, die über meinem Intellekt lagen, weil ich Dinge nie gelernt hatte, richtig gelernt hatte. Und ich dachte hier und da, das schaffe ich nicht. Sorgen. Okay, in unserem Land werden wir nicht verfolgt, um unseren Glauben nicht verfolgt. Wir können ihn frei bekennen. Wir werden zwar belächelt, vielleicht abgetan, beschimpft, als naiv oder wie auch immer. Aber ich kann mir vorstellen, als Petrus hier die Gemeinde anschrieb oder diesen Brief schrieb, dass das eine andere Hausnummer für diese Menschen war, an die das gerichtet war. Leiden war für sie sicherlich etwas, was aktuell war. Was wird aus der Gemeinde, wenn die Anfechtungen immer größer werden? Sorgt Gott für uns? Wird Gott für mich sorgen? Oder muss ich jetzt mal anfangen zu sorgen? Ist auf Gott Verlass? Oder vertrauen wir Gott doch nicht so, sodass ich selbst Dinge so in die Hand nehmen muss und übernehmen muss? Und die Frage, wie es weitergeht, hat immer mit mir zu tun. Aber der Text leitet uns an, abzusehen von uns. Nehmt eure Sorgen in beide Hände und werft sie auf Gott. Und es geht auch nicht an dieser Stelle darum zu sortieren. Das kann ich machen, das wird Gott wohl machen können. Nein, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er ist besorgt. Warum? Weil ihm an uns liegt. Wir sind ihm nicht egal. Er wird für uns sorgen. Und das hat er nicht nur global im Blick, die Christenheit. Nein, er meint dich und er meint mich ganz persönlich. Er sorgt für uns und ist für uns da. Er hat den Weg zu seinem Herzen freigemacht, damit wir freien Zugang haben zu ihm und mit ihm Gemeinschaft haben können. Wir sind kostbar in seinen Augen. Lass dich in die Hände Gottes fallen. Er hält dich. Spüren wir Gottes gewaltige Hand? Wir sollen uns unter sie beugen. Wir sollen uns mit ihr wehren und wir sollen uns in sie fallen lassen. Amen. Ich bete mit uns, bevor der Lobpreis gleich noch einmal einsetzt. Dank sei dir, lieber Vater, für diese Zusage in deinem Wort, dass wir letztlich, wie auch immer, nicht auf uns gestellt sind, sondern dass wir in deiner Hand sind. Dass du der bist, der uns führen möchte und leiten möchte. Dass du der bist, der all unsere Sorgen auch auf sich nehmen möchte. Und dass du der bist, der auch alle Gewalt geschenkt hast, uns freizusetzen von der Macht Satans. Dank sei dir, dass diese Macht gebrochen ist, ein für alle Mal dort am Kreuz. Und dass Jesus lebt und Realität ist und auferstanden ist. Und wir nun unter deiner Herrschaft leben dürfen. Dank sei dir dafür. Wir ehren dich dafür und wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit und für deine immerwährende Gnade. Dank sei dir dafür. Amen. Amen.